Desired, der Podcast.
Herzlich willkommen zum Desired Podcast. Ich bin Nina und ich spreche heute mit Christine Neder, die meisten von ihrem langjährigen Blog Lily's Diary kennen dürften. Christine schreibt dort über Reisen, aber es geht auch um Themen wie Minimalismus und Zero Waste, also wie man Müll vermeiden kann, möglichst plastikfrei leben kann und ja eben einfach nachhaltiger leben kann. Wir wissen natürlich auch, dass die Reisemöglichkeiten aktuell Corona-bedingt eher eingeschränkt sind, aber wir wollen einfach mal optimistisch bleiben und haben uns gedacht, dass Vorfreude eben einfach die schönste Freude ist. Und wenn es euch wie mir geht, ich habe auf jeden Fall eine Reise-Bucketlist in meinem Kopf, zu der immer mehr Ideen kommen. Und ich möchte Christine auch noch mal nach ein paar Tipps anhauen, wie man in Europa möglichst auch günstig und nachhaltig reisen kann. Vielleicht auch zu Orten, die nicht so überlaufen sind. Das ist ja gerade auch eher ratsam. Und was mich auch interessiert, Christine ist nämlich Mutter und ich möchte von ihr auch wissen, wie man mit Kind entspannt reisen kann, weil sie ist ja Reisebloggerin und scheint das aber trotzdem alles unter einen Hut zu bringen. Und da hat sie bestimmt einige gute Tipps auf Lager. Dann hallo Christine.
Hallo, schön, dass ich heute bei euch zu Besuch sein darf.
Ja, ich glaube, deinen Blog gibt es ja schon seit 10 Jahren oder vielleicht sogar schon länger.
Ja.
Also schon richtig.
Ich habe über 10 Jahre sogar, ja. Da hat man mich immer noch gefragt, ob was mit CK schreibt oder mit D. Das war noch die Zeit.
Also du bist schon ein richtig alter Hase unter den Reisebloggern. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wie du mit Lily's Diary angefangen hast.
Ja, also im Grunde hat das im Studium angefangen. Ich habe Modedesign studiert und wollte immer länger ins Ausland gehen. Und damals stand 4 Wochen New York auf dem Programm und es war noch die Zeit, wo man Rundmails geschrieben hat und ich hatte dann keine Lust, irgendwie an alle Freunde zu Hause Rundmails zu schicken, sondern dachte mir, ach, machst du einen Vlog und teilst da halt so ein bisschen, was so passiert, Tipps von der Stadt, wie es dir so persönlich geht. Und das war dann eigentlich auch so ein Teil meiner Diplomarbeit, so das alles zu begleiten. Es war am Anfang eher sehr persönlich und ging dann aber immer mehr in die Richtung Reise. So ein Blog entwickelt sich ja eh immer. Mhm. Also ja, ist ja eigentlich wie ein Tagebuch. Und natürlich, dann reist man viel, dann teilt man das zum größten Teil. Dann kommt noch der Hund dazu, dann kommt noch ein Kind dazu und so ändern sich die Themen auch ein bisschen. Aber im Grunde ja, geht es immer um halt schöne Orte, die mich selbst berührt haben, die ich gerne weitergeben kann oder halt das Team, weil ich nicht nur alleine schreibe, sondern auch andere für den Blog schreiben.
Und du bist ja auch mittlerweile selbstständig und kannst ja von dem Blog leben. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele so da wahrscheinlich ein bisschen andere Vorstellungen davon haben oder unrealistische Vorstellungen, was man so als Reiseblogger macht. Also viele denken sich ja wahrscheinlich, oh wie schön, da geht man die ganze Zeit in den Urlaub und schreibt dann mal ein bisschen was auf Instagram. Aber ich kann mir vorstellen, dass wesentlich mehr Arbeit dahinter steckt. Kannst du mal so ein bisschen umreißen, wie so ein normaler Arbeitstag aussieht bei dir?
Total gerne. Als ich den Blog angefangen habe, da gab es ja noch gar kein Instagram. Das ist schon so lange her. Ja, diese ganzen Social-Media-Sachen kamen mir jetzt auch dazu. Deswegen ist es ja jetzt noch stressiger, weil man halt den Blog bedient und Pinterest und Instagram und Facebook auch noch ein bisschen und YouTube. Aber ja, das war halt am Anfang so, da war ich halt, da bin ich halt wie eine Journalistin eigentlich auf Pressereisen gegangen am Anfang, weil ich halt ein Buchprojekt hatte. Das hieß 40 Festivals in 40 Wochen, die ich halt auch weltweit gemacht habe. Und da habe ich halt sozusagen Tourismus, Agenturen als Unterstützer gehabt. Dafür habe ich Berichte geschrieben, habe für Radio und andere Magazine noch nebenbei gearbeitet und dann halt veröffentlicht die Artikel, sodass ich diese Reisen machen konnte. Und ja, es ist halt immer, man ist halt, es gibt halt keinen genug. Man kann immer noch ein tolles Foto machen. Man kann immer noch um die eine Ecke gehen und vielleicht doch noch jemanden treffen, der was Cooles erzählt. Also man ist immer so ein bisschen natürlich auf der Suche nach diesen tollen Tipps und diesen tollen Orten. Und es ist auf jeden Fall so, dass man halt auch so um 4 Uhr aufsteht, um das schönste Licht zu haben und nachts die Fotos bearbeitet. Aber also ich mache das unglaublich gerne. Ich möchte gar nicht jammern. Das ist wunderschön. Aber es ist natürlich, jetzt ist es, hat sich das mittlerweile so professionalisiert, dass ich würde es auf keinen Fall mehr Urlaub nehmen. Das ist halt dann wirklich so dann eine Content-Produktion. Mhm. Also ich gehe dann halt meistens auch mit einer Kollegin, fahren wir irgendwo hin und machen dann einen Auftrag halt Videos für Hotels, für Destinationen. Und es ist kein richtiges, es ist immer noch Reisen, aber es ist halt wirklich ein Job, eine Arbeit. Man arbeitet seine Punkte ab, weiß, okay, da muss ich das filmen, da muss ich das filmen. Aber es ist trotzdem für mich die schönste Arbeit, die ich mir so vorstellen kann.
Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass dahinter ja auch ein ganzes Team steckt. Also du machst den Blog ja auch mittlerweile nicht mehr ganz alleine. Und ich hatte gesehen, dass du auch nur mit Frauen zusammenarbeitest, wenn das richtig ist.
Nee, also mein Programmierer ist männlich und sozusagen ja, das hört sich immer so blöd an, aber ich nenne es jetzt mal der Manager, der sich die ganzen Verträge aushandelt, welche Rechte man halt immer abgibt. Er ist auch ein Mann. Und ich hatte auch mal ein, zwei männliche Co-Blogger.
Okay, also stecken schon echt viele Leute dahinter.
Ja, es gibt halt, ja, Pia, das ist sozusagen die Kollegin, die halt das Ganze im Backend macht, auch die Artikel einbinden. Dann gibt es auch eine Agentur, die auch mir noch hilft, die Texte weiterzuverarbeiten und zu optimieren. Und dann gibt es halt die Freien, die rumreißen oder mir auch bei Videoproduktion helfen. Also ja, das sieht man immer gar nicht so. Also ich hoffe auch nicht, dass die Leute denken, ich schaffe das alles alleine, weil es geht gar nicht mehr, dass man das alles irgendwie alleine stemmen kann.
Ja, wie war das damals für dich, als du dich selbstständig gemacht hast? Ich kann mir vorstellen, dass du da schon vielleicht auch so gewisse Zukunftsängste hattest oder die Frage, ob sich das überhaupt wirklich über all die Jahre halten wird. Wie hast du das damals geschafft?
Ja, das Gute war, glaube ich, dass ich halt mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht habe. Also ich hatte eh nichts irgendwie, deswegen ich konnte so zum Beispiel nichts verlieren, ich konnte alles nur ausprobieren. Und ich bin halt 2 Jahre, habe ich halt wirklich den Blog nur mit Content Drop aufgebaut, dass er eine Reichweite hatte, hatte halt nebenbei auch immer noch so selbstständige andere Tätigkeiten, Social Media Manager, Community Manager. Und habe mir dann halt auch wirklich so ein Geschäftsmodell entdeckt, wo ich mir halt auch dachte, okay, das kann es auch in Zukunft und könnte es auch losgelöst vom Blog geben, wie zum Beispiel jetzt die Produktionsfirma. Also wir machen Videos für andere, wir produzieren Fotos für andere und ich habe mich dann richtig in das Thema Video machen reingefuchst. Und zu einem gewissen Grad kann ich das auch alles selber und alleine machen, aber um es halt dann noch besser zu machen, hole ich mir meistens jemanden dazu. Und das war halt damals so, Video wollte jeder haben, war arschteuer, eine Produktionsfirma sich zu organisieren. Und das hatte ich halt dann so als mein Geschäftsmodell entdeckt, so rumzureisen und halt Videos in einer guten Qualität zu machen, die man aber sich trotzdem auch als Kleinstunternehmen leisten kann, sozusagen.
Ja, voll cool. Du hast ja inzwischen auch ein Kind und mir hat sich so die Frage gestellt, also weil ich merke immer, ich habe noch keine Kinder, ich weiß auch noch nicht, ob ich welche haben werde, aber ich habe da tatsächlich in meinem Kopf ist einer der ersten Gedanken, die mir immer kommt bei der Frage, möchte ich Kinder haben oder nicht, ist immer auch so tatsächlich das Reisen und dass ich halt noch so eine gewisse Bucketlist in meinem Kopf habe, wo ich denke so, ach, ich will ja noch mal nach Südamerika oder dort und dorthin. Und wie soll das denn mit Kind gehen? Hattest du diese Angst auch oder merkst du jetzt eher, dass es gar nicht so schwer ist, mit Kind zu reisen?
Also ich verstehe voll, dass man diese Bucketliste vorher noch irgendwie so teilweise abarbeiten will, weil das ist einfach ein komplett anderes Reisen mit Kind, Kleinkind. Ich glaube, ich war dann auch an dem Punkt, wo ich echt so viel gereist bin, dass ich auch irgendwie so ein bisschen drüber war und auch gar nicht mehr so Lust hatte. Das hört sich blöd an, aber wenn es halt auch Arbeit ist, immer, dann war es auch voll anstrengend. Und ich wollte dann eher so Freizeitreisende werden. Und jetzt da, also das Reisen geht immer noch voll gut. Ich glaube, es kommt halt darauf an, was für ein Kind man hat, wie gut es das alles mitmacht. Aber wir machen halt eher kleinere Dinge, also wir haben halt viel in der Nordsee oder in Österreich und jedes Alter hat halt auch so seine Vorteile. Mit einem 8 Monate alten Baby, das sich noch nicht bewegt, kann man halt voll gut irgendwie einen Roadtrip machen, in einem Camper, da funktioniert es gut. Jetzt würde ich mir das 5-mal überlegen, ob ich mir das antue. Jetzt ist es halt irgendwie cooler, ein Haus zu haben und einen Strand, wo die auch so ein bisschen planschen können. Also ich glaube, wenn man halt nicht so viele Erwartungen hat und ein Kind oder altersgerechten Urlaub für das Kind auswählt, dann kann man da auch jede Menge Spaß haben. Aber es ist halt wirklich sehr individuell. Es gibt Kinder, die haben dann Probleme, wenn sie irgendwie in einem fremden Umgebung aufwachen oder sonstiges. Wir sind jetzt in den letzten, ich habe 6 Monaten, 6 Mal umgezogen und das war gar kein Problem, weil also einmal das halt auch super gut mitmacht.
Na, super. Ja gut, wenn die Kinder noch klein sind, ist es ja wahrscheinlich auch noch nicht so ein Kostenfaktor, das Kind. Aber irgendwann muss man ja dann für die Kinder auch noch alles mitbezahlen. Und dann wird Urlaub ja auch wirklich, ja, dann richtig teuer als Familie. Hast du da
Ja,
vielleicht
stimmt, beim
irgendwie
Flug.
Tipps, wie man da auch ein bisschen Geld sparen kann?
Ja, ich glaube, was richtig dann halt reinhaut, ist der Flug. Also, dass man halt vor 2 Jahren nochmal mit dem Kind fliegt, weil dann brauchen sie noch kein extra Ticket. Die haben zwar, also sie kosten so eine Minigebühr, aber das ist was. Und ansonsten ist halt wirklich eine coole Alternative immer eine Ferienwohnung, weil die ist meistens am günstigsten. Man kann auch mal selber kochen, kann aber natürlich auch in der Umgebung irgendwie essen gehen. Also ist man halt super flexibel. Und ich glaube, das ist ganz gut. Und ja, wahrscheinlich dann eher Urlaub mit der Bahn oder mit dem Auto.
Ja, du hattest ja auch vor, ich glaube, das ist schon über 10 Jahre her, ne, dieses Buch geschrieben über Couchsurfing und wie du 3 Monate jede Nacht in einer anderen Wohnung geschlafen hast. Ein Couchsurfing ist ja auch an sich eine gute Möglichkeit, um beim Reisen Geld zu sparen. Also ich erkläre es nochmal kurz für alle, die Couchsurfing jetzt sehen, das gar nicht sagt. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Airbnb, dass man Menschen haben da auf der Plattform Profile, man schreibt die an und bittet sie darum, ob man dann irgendwie eine Nacht oder auch länger dort schlafen kann. Und wenn die Zeit haben und die einem gefallen, dann kann man da schlafen, aber eben völlig umsonst und als Gegenleistung. Es gibt keine erwartete Gegenleistung, aber man macht dann vielleicht sowas wie mal gemeinsam kochen oder so. Aber es ist tatsächlich eben, ohne dass da Geld fließt. Und du hast das ja auch ganz viel gemacht in der Vergangenheit. Ist das etwas, was du jetzt heute auch noch machst oder ist dafür keine Zeit mehr so mit Familie?
Also ich habe das ja auch nur in Berlin gemacht. Also ich habe gar nicht so viele Urlaubserfahrungen damit, weil ich auch echt wirklich selten Privaturlaub gemacht habe. Und wenn ich dann halt irgendwie beruflich unterwegs bin, muss ich ganz ehrlich sein, würde ich dem nicht gerecht werden, dass ich dann auch noch für einen Host sozusagen Zeit habe, was halt auch so ein bisschen wirklich auch davon lebt, dass man sich auch für den Menschen, wo man schläft, halt auch ein bisschen Zeit nimmt oder solche Sachen macht. Ich glaube, jetzt mit Kind kann ich es mir ehrlich gesagt nicht mehr so vorstellen, weil man halt wirklich viele so Kriterien auch abarbeiten muss, damit das Reisen mit Kind halt stressfrei wird. Also am besten irgendwie ein Doppelbett und dann wäre es auch schön, wenn es einen Kinderstuhl hat und lauter solche Sachen halt, die es dann halt komplizierter machen. Und deswegen, ich glaube, es ist möglich mit Kind, aber ich selber habe es noch nicht gemacht. Und ich war auch ehrlich gesagt jetzt, dass seit die Kleine da ist, noch gar nie alleine unterwegs. Habe ich das da auch noch nie umsetzen können.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe das tatsächlich auch sehr viel genutzt in meiner Studienzeit, aber eher so ein paar Jährchen her. Allein aus Kostengründen war das schon super. Und habe damit, also in ganz vielen Ländern Europas war ich damit irgendwie schon. Und also kann es wirklich nur allen empfehlen, aber muss natürlich auch sagen, es ist auch ein bisschen eine Zeitfrage, weil das vorher die Leute anschreiben, so, das sollte man jetzt natürlich nicht einfach nur so Copy-Paste-mäßig machen. Das erfordert einfach Zeit und wenn man dann einen Fulltime-Job hat, ist das natürlich dann oft, ja, ist man dann ein bisschen zu faul dafür. Aber ich finde es eine super Option so zum Reisen und
ja, vor allem, du sagst es ja schon, wenn man Zeit hat, weil auch vor Ort kann es ja immer wieder sein, dass einer dir absagt und du wieder was Neues suchen musst und etc. pp. Deswegen, ja, Zeit ist, glaube ich, echt wichtig.
Kommen wir mal zum Thema so Reisetipps. Also jetzt gerade, jetzt nicht nur Corona-bedingt, aber vorher auch schon so aus Nachhaltigkeitsgründen gibt es ja immer mehr Leute, die jetzt gar nicht mehr so oft Langstreckenflüge machen wollen und eher nach Reisezielen so in Europa suchen. Da habe ich jetzt selbst die Erfahrung gemacht, dass, also ich war voll oft in Orten so zum ersten Mal und dachte mir so, ach, hier sieht es ja irgendwie aus wie in, weiß nicht, wie ich dachte, dass Neuseeland aussieht oder Kanada oder irgendwelche ganz weit entfernten Orte. Gibt es da für dich auch so Länder, die dich irgendwie total überrascht haben?
Ja, viele. Also ich habe so ein paar Sachen. Ich war jetzt erst, ich glaube, das war letztes Jahr, waren wir im Zell am See. Und da gibt es oben so einen Stausee, der ist zwar künstlich angelegt, aber das sieht aus wie so Fjorde in Norwegen. Also wir hatten da den direkten Vergleich, weil wir irgendwie danach nach Norwegen gefahren sind und das war richtig irre. Oder ja, Island, in ganz vielen Stellen erinnert es total an Neuseeland. Und jetzt hier in Portugal, wo wir jetzt halt auch gerade sind und leben, das ist auch so wirklich so eine Mischung, so ein bisschen, also könnte auch so ein bisschen so eine raffe kalifornische Küste sein. Oder was auch richtig toll war, so Ikaria, das ist so eine kleine Insel in Griechenland, kennt auch fast keiner. Da gibt es halt auch wie in Neuseeland so Hot Springs, also sitzt im Meer in so einem, da ist mit Steinen so ein kleines Pool gebaut und da fließt da total warmes Wasser in dieses Pool und man sitzt dann halt einfach so. Also da gibt es so viele Orte jetzt auch, ach Gott, das kann ich jetzt stundenlang erzählen, zum Beispiel in Österreich, im Zillertal, da gibt es auch so klein Tibet. Da fährt man durch so ein Tal bis ans Ende, muss mit dem Bus dann nochmal 30 Minuten hochfahren. Und es sieht aus wie ein Tibet. Man läuft da entlang, die ganzen Steine, auch im See, in der Mitte auch wieder so ein künstlicher Stausee. Aber wenn man dann auf die Berge guckt und dann noch so ein bisschen Schnee, also ein bisschen Schnee drauf liegt und man dann die Hütte ganz am Ende erreicht, wo auch so überall so tibetische Fahnen hängen und dann noch so ein paar Ziegen vorbeilaufen, dann ist das echt. Also ich war noch nie in Tibet und auch noch nie in Nepal, aber so stelle ich mir das vor.
Wow, ja, das klingt wirklich schön. Muss ich alles mal danach mal nachschlagen.
Ja.
Ich glaube, es ist ja auch jetzt wahrscheinlich so die nächsten, ja, ist so ein bisschen die Frage, wie jetzt so Reisen aussehen wird, jetzt in Zeiten von Corona die nächsten Jahre. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch so weniger touristisch überlaufene Orte jetzt auch immer mehr gefragt sind, weil man möchte ja vielleicht dann nicht unbedingt sich mit 1000 anderen Leuten an den Strand quetschen, sondern irgendwo eher auch so zu diesen kleineren Orten. Und da kann ich auch nur raten, das auch einfach mal zu machen. Also ich habe früher tatsächlich auch viele Orte in meiner Studienzeit einfach dadurch kennengelernt, weil ich eher Geld sparen wollte, dann einfach so den günstigsten Flug genommen habe, auf gut Glück. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet und bin da einfach mal hingeflogen. Also ich hatte da zum Beispiel ein schönes Erlebnis, da bin ich mal nach Kroatien, nach Pula geflogen mit Freunden, mit drei Freunden von mir. Und da haben wir auch Couchsurfing genutzt und waren dann einfach in einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Porridge war das. Und ich dachte erstmal so ein bisschen, ach doof, ist nicht am Strand, weil ich bin so ein Strandmensch und dachte erstmal, na, weiß gar nicht, ob das überhaupt so toll wird. Und dann war das einer der schönsten Urlaube überhaupt, weil wir einfach so auf gut Glück mal rumgelaufen sind und auf einmal war so hinter dem Haus direkt der wunderschönste Wasserfall und man konnte da schwimmen und also wirklich traumhaft. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich da auch gemerkt, so ja, das ist so diese Art von Urlaub, die mir jetzt auch so hängen geblieben ist, im Gegensatz zu jedem 0815 Strandurlaub immer, also so gerne ich Strand auch mag, aber ja, also das kann ich wirklich nur empfehlen, auch einfach mal so auf gut Glück irgendwo hinzufahren und irgendwo rum.
Ja, total. Das ist Istrien, oder?
Vorrecht? Genau, ja.
Ja, da war ich nämlich auch und man unterschätzt immer das Hinterland. Ich weiß, da waren wir in einem wunderschönen Künstlerdorf. Ich glaube, Korschnjan oder so heißt es. Ich weiß nicht mehr genau. Und also da kann ich mich nur so gut dran erinnern. Das war halt wirklich in nirgendwo alles auf Stein gebaut. Man ist durch die Gassen gelaufen und da sind dann total viele Künstler aus den verschiedensten Richtungen, also Handwerk, wie jetzt da Töpfern, Malerei oder auch ganz viele Musiker und dann waren die Fenster so offen und irgendeiner hat Violine gespielt und du bist durch dieses kleine Dorf gelaufen und ja, das Hinterland auch hier in Portugal, das wird irgendwie so immer, ja, alle wollen zum Strand und dann, das sind richtig kleine Insider-Tipps, wo man auch wirklich günstig mega viele schöne Sachen erleben kann.
Ja, aber kommen wir auch mal so zum Thema so nachhaltiges Reisen, also diese Themen so Zero Waste Living und Minimalismus ist ja auf deinem Blog auch ein Riesenthema und gleichzeitig ist ja Reisen eher so ein Thema, wo man sich denkt, so, ah, da muss man ja eher ein bisschen drauf achten, auf seinen CO2-Fußabdruck. Hast du dir da so ein persönliches Limit irgendwie gesetzt, was gerade so Flugreisen angeht?
Ja, also das ist echt ein super schwieriges Thema. So Nachhaltigkeit und Minimalismus, das versuche ich dann immer eher so auf YouTube zu behandeln, weil man dazu halt auch wirklich viel erzählen kann und weil die Leute wahrscheinlich auch lieber in Videos angucken. Also mein Reiseverhalten hat sich auch wirklich total geändert. Also ich war halt 5 Jahre eine wirklich, wirklich extreme Reisebloggerin, wo ich irgendwie 2-mal im Monat fast geflogen bin, bis ich halt auch irgendwann mal dieses Schlüsselerlebnis hatte. Das war in Indien, wo mir das halt auch alles so klar wurde. Also wenn du da vor diesen Müllbergen stehst, irgendwie fällt es dir halt manchmal so wie Schuppen von den Augen, denkst so, boah, das geht alles irgendwie nicht so weiter, auch das Fliegen. Und es gibt klar Dinge, die würde ich nie wieder tun. Ich würde nie für 5 Tage mehr nach New York fahren. Das habe ich noch nie gemacht, aber jetzt zum Beispiel solche Dinge, das würde ich einfach nicht mehr machen. Und wenn Langstreckenflüge, dann sich halt wirklich vielleicht nur einen im Jahr aussuchen und dann auch 3-4 Wochen bleiben. Und was ich halt neben dem Umweltaspekt jetzt super nachhaltig finde, es kam, glaube ich, auch so ein bisschen durch die Corona-Zeit. Ich habe mich immer gefragt, ja, wie kann ich das irgendwie vereinen, das Reisen und das nachhaltige Leben? Und ich sehe es halt, der Tourismus hat schon so viele gute Dinge, weil es halt so viele Menschen davon leben und wirklich man da halt durch Existenzen sichert. Also gar nicht mehr reisen ist für mich auch keine Option, sondern halt super bewusst reisen, auszuwählen, welche Touren man macht und halt auch wirklich, wenn man reist, Geld im Land lassen, bei den Einheimischen, bei Locals, um somit dieses ganze System halt zu fördern.
Da hast du ja so als Reisebloggerin auch so ein bisschen eine Verantwortung so mit deiner Reichweite, weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt irgendwie irgendeinen Ort empfiehlst oder irgendwelche Touren empfiehlst, dass da Leute dann vielleicht auch verstärkt hingehen. Hast du da manchmal irgendwie vielleicht auch so die Sorge, dass du jetzt irgendeinen Geheimtipp irgendwie verrätst und dieser Ort dann total überlaufen wird?
Ja, ehrlich gesagt, ich habe auch gesehen, aber also ich will das jetzt nicht nur von mir abhängig machen, aber in Portugal ist es halt richtig krass gewesen mit dem Campertourismus. Also ich habe auch einen Artikel dazu, weil wir vor 2-3 Jahren mal hier waren und der wird auch irre viel geklickt und Portugal wurde halt in der Hinsicht auch immer beliebter, aber das bringt halt dann auch, also die Menschen sind die Einheimischen sind halt von der Infrastruktur auch gar nicht da ausgelegt, dann irgendwie eine gewisse Grenzmenge zu überschreiten. Und ja, da muss man halt jetzt auch wieder, natürlich, man haut irgendwie solche Tipps raus, aber dann muss man auch mal so vielleicht auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit auch leisten, so mit Verhaltensregeln, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, weil viele das halt dann auch nicht so in ihrer Verantwortung sehen, zu gucken, okay, darf ich jetzt hier wirklich stehen, darf ich jetzt wirklich übernachten und dafür zu sensibilisieren ein bisschen, dass viele denken halt, ja, ich bin jetzt hier nur eine Nacht, aber wenn das halt jeder denkt, dann hat das halt einen extremen Ausmaß, also wenn man hier die Küste entlang geht, also dass da sich erstmal 20 Meter vom Parkplatz in den Küstenweg hinein Klopapier, weil ja, die Menschen das dann halt nicht so respektieren, die Natur und das ist halt echt ein Riesenproblem.
Und wie wichtig ist dir dann so eine authentische Darstellung? Also gerade was so Fotos angeht, frage ich mich das manchmal. Also ich bin jetzt zwar selber keine Reisebloggerin, aber ich poste natürlich, wenn ich im Urlaub bin, auch mal Reisefotos. Und ich merke dann selber, dass ich natürlich möchte ich dann möglichst schöne Fotos zeigen. Das ist ja irgendwie klar. Und man wählt dann ja dann von manchen Reisezielen dann auch eher so den Ausschnitt, wo du jetzt nicht unbedingt die komplette Touri-Menge daneben siehst, sondern es sieht dann auf dem Bild so aus, als wäre es ein unberührtes Fleckchen Erde. Und auf einem Reiseblog, der soll ja natürlich auch ästhetisch aussehen. Aber wie wichtig ist dir da, ja, so ein echtes Bild irgendwie zu zeigen?
Es sind zwei Sachen. Ich glaube, ich würde eher auch Orte auswählen oder dahin gehen, wo nicht so viel los ist, wo man schon weiß, es geht gar nicht. Also ich würde nie wieder, das hatte ich vor 2 Jahren mal gemacht, im August in die Provence fahren. Also da hast du das nämlich irgendwie, dass du, das haben wir einmal gemacht, da waren wir im Dorf, da war so viel los, das war der Hammer. Dann haben wir nur noch Orte ausgesucht, wo man weiß, okay, da ist so viel los. Also, dass man halt schon mal guckt, das auch vielleicht so ein bisschen diesen Tourismus so ein bisschen zu entfernen und zu gucken, hey, wo gibt es denn Insider-Tipps, wo gibt es schöne Ecken, wie du vorhin auch erzählt hast, mit dem Hinterland in Kroatien, wo man halt hingehen kann und nicht viel los ist. Und da kann man ja auch wunderschöne Fotos am Wasserfall machen. Aber es ist schon, also es ist halt auch, es ist meine Leidenschaft, es ist mein Hobby, ist halt schöne Fotos zu machen. Und ich würde aber nie so weit gehen, dass ich jetzt den Sonnenuntergang fake, weil ich jetzt gerade nicht zur rechten Zeit da bin. Was es ja alles gibt, das ist lustig, wenn man manchmal selber an Orte geht und sich überlegt, okay, auf diesem Bild geht die Sonne da unter, aber die geht hier weder unter noch auf. Wie geht das? Also, dass halt wirklich Menschen so weit gehen und es reinretuschieren. Oder ich war mal, das war total lustig, ich habe mal so eine Fischerhütte gesehen in Norwegen und da waren dahinter riesengroße Berge und dann habe ich ein Foto beim Instagram gesehen, da hat die einfach alle wegretuschiert, weil es halt schöner war, dass die Hütte da einsam und alleine, ohne hinten die Berge, sondern mit so einem flachen Horizont steht. Und da denke ich, das ist schon verrückt irgendwie. Also so weit würde ich nicht gehen.
Aber gerade so das Thema Fotografieren finde ich ja, ist beim jetzt gerade, wo wir alle Smartphones haben und man damit tausende Fotos in jedem Urlaub machen kann, finde ich es irgendwie so ein interessantes Thema, wo ich mich manchmal selber frage, ah, sollte ich manchmal öfter das Handy weglegen und auch mal versuchen, bestimmte Orte nicht mehr nur durch diese Kameralinse dann zu gucken?
Also ich zwinge mich auch dazu jetzt mittlerweile, weil es ist einfach was total anderes.
Ja, weil
Und
manchmal
ich.
finde ich es echt traurig. Man ist so an den wunderschönsten Orten und alle stehen da und machen erstmal so eine ganze Fotosession und gucken irgendwie, wie man es für Social Media verwerten kann. Und es ist irgendwie auch traurig, weil eigentlich sollte man das ja auch so auf sich wirken lassen. Und manche Sachen kann man ja auch gar nicht so gut in Fotos einfangen.
Voll, also meistens ist es ja eh viel schöner, was man sieht. Und ja, also ich bin ja nicht anders, aber ich habe halt immer so meistens im Hintergrund, dass ich ja auch irgendwie Kanäle habe, die ich mit Bildern befüllen muss. Und es macht mir halt super Spaß, Fotos zu machen. Aber manchmal denke ich immer, boah, wenn ich das alles nicht hätte, ich würde es niemals mitnehmen, glaube ich. Ich würde es einfach immer nur genießen. Also, weil, wenn man dann, also ich frage mich dann auch immer, wie die Menschen so viele Videos machen, Fotos, schaue ich mir das privat noch so an, so oft? Oder ja, für was mache ich es wirklich?
Ja, naja, gut, du bist ja immerhin auch noch Bloggerin, aber gerade so, wenn man so privat reist, finde ich, sollte
Das war
man
eine
vielleicht auch
Entschuldigung
mal,
dafür.
ja. Ja, du bist ja jetzt, was jetzt unsere Hörer auch noch nicht wissen, bist jetzt gerade in Kroatien, weil du auch dahin auswandern wirst.
Portugal.
Ach, Portugal, Entschuldigung.
Kroatien aber auch schön.
ja, es sieht auf jeden Fall wundervoll sonnig aus, nicht wie bei uns jetzt gerade noch in Berlin.
Ja.
Für unsere Hörer, die jetzt wahrscheinlich auch noch gerade nicht reisen können, ich finde ja gerade einen guten Tipp ist, wir können ja gerade auch alle haben viel Zeit zum selber kochen und man kann sich ja so durch das Kochen von ja, internationaler Küche das auch so ein bisschen den Urlaub manchmal nach Hause holen. Gibt es da irgendwie so ein Gericht, was du vielleicht mal auf Reisen kennengelernt hast, was du auch immer gerne zu Hause kochst?
Ja, voll die gute Frage. Ich mache nämlich auch gerade auf Instagram immer so ein paar Reels mit Kochrezepten für ein bisschen Urlaubsfeeling zu Hause. Und also ich liebe halt Indisch. Also wenn ich Indisch esse und da habe ich jetzt auch ein paar Gerichte, da habe ich damals auf der Reise auch einen Kochkurs gemacht. Und das finde ich richtig gut. Also so ein Curry, das zaubert ja einen auch schon irgendwie weg. Ach, Pizza hat auch immer so ein bisschen Italien-Feeling, finde ich. Also es geht ja ganz einfach. Und dazu noch die passende Musik und ein Film oder ein tolles Buch. Da kann ich, da gibt es so eine Krimi-Serie, die spielt in der Bretagne. Das ist der Kommissar Dupin oder so, der ermittelt da. Und es ist wirklich verrückt. Ich habe das angefangen zu lesen, eins dieser Bücher. Mittlerweile gibt es 8. Ich habe, glaube ich, schon 4 gelesen. Und danach wollte ich unbedingt dahin und bin dann auch wirklich in die Bretagne gefahren, um mir das selber anzugucken. Also ich glaube, so ein Buch kann einen auch mega verzaubern. Auch hier in Portugal an der Südküste, da gibt es auch einen Kommissar. Ich habe gerade meine Krimi-Phase, der ermittelt da unten. Und ich will unbedingt da mal sehen in diesen Ort, wo der immer ist, weil das halt so schön beschrieben ist. Und ich glaube, damit kann man auch echt so ein großes Stück Fernweh stillen.
Ja, klingt auf jeden Fall voll schön. Du machst ja auch nicht nur deinen Blog, sondern machst ja auch drumherum auch noch ganz viele andere Sachen. Du machst ja auch so diese Coaching-Reisen. Kannst du da mal erklären, was macht man da? Also was bringst du da Leuten bei?
Ja, ja, schön, dass du fragst. Das ist halt auch so mein Herzensding. Das habe ich hier auch irgendwann in Portugal entdeckt, irgendwie, dass ich halt irgendwie, natürlich hat man viele Texte geschrieben und ich wollte halt die Menschen nicht immer nur mit Reisetipps inspirieren, sondern auch mit anderen Dingen. Und habe gemeint, ja, eigentlich möchte ich sie so auf ihren eigenen, würde ich so Reisebegleiterin für ihr eigenes Leben so ein bisschen werden, damit sie auch ihre Träume und ihre Ziele verwirklichen können und anpacken. Und ich habe dann einfach eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe erst so mit 1-zu-1-Coaching angefangen. Und außerhalb von Corona haben wir schon so ein paar Coaching-Reisen organisiert, wo man halt wirklich mit einer Gruppe von Menschen an einen Ort fährt. Wir waren jetzt schon mal in Brandenburg, ganz nah in Berlin, aber auch in den Lofoten. Und das ist halt einfach super, weil die Leute kommen erstmal raus, sie lernen Land kennen, aber sie kommen auch mit so einem paar neuen Erkenntnissen über ihr Leben zurück. Also oft, viele stellen sich ja halt die Frage, ja, eigentlich ist ja alles gut, aber so ein bisschen Unzufriedenheit, brodelt da doch, oder war das jetzt schon alles? Was gibt es denn noch für Dinge, die ich im Leben umsetzen will? Wie kann ich denn da rangehen? Und es hat einfach auch manchmal eine super Energie, wenn man das in der Gruppe macht. Und auch letztes Jahr hatte ich hier in Portugal 1-zu-1 Leute. Und wenn man halt so an der Küste steht, wo die Wellen dran klatschen, dann hat das einfach eine ganz andere Energie. Und dann ist man sich dem Leben und vielleicht auch der Kürze des Lebens viel mehr bewusst. Und mal wie bei mir in Indien macht man mal so einen Schalter um und man geht vielleicht in eine andere Richtung. Und ja, jetzt gibt's ja leider, jetzt ist das Reisen leider sehr stark eingeschränkt, aber trotzdem versuche ich die Leute mitzunehmen auf so kleine Reisen. Ich habe jetzt so einen 3-Tages-Wochenendprogramm, wo man mit Geschichten auf die Insel Jüst an der Nordsee entführt wird. Das ist halt ein wunderschöner Ort, um einfach wirklich so zur Ruhe zu kommen. Da gibt es ja keine Autos, nur Pferdekutschen, super idyllisch. Und mit Geschichten entführe ich die Teilnehmer in diesem Online-Event auf diese Insel Jüst. Und dann gibt es immer wieder Übungen. Und in dem Coaching wird zum Beispiel die Frage beantwortet, was sind überhaupt meine Werte? Die habe ich mich auf Reisen auch immer gefragt, was sind meine Werte, nach was möchte ich leben, um dann halt auch besser Entscheidungen treffen zu können, mehr Klarheit zu haben, auch so auf dem beruflichen Weg. Und bei mir gab es halt auch so mal so einen Werte-Change. Jetzt Reisen war, Abenteuer ist ein großer Wert, aber natürlich auch die Nachhaltigkeit. Wie kann ich das irgendwie vereinen? Und genau, in diesem 3-Tages-Online-Event, das findet im April wieder statt, da geht man halt mit Geschichten auf die Insel Jüst, also mal mit mental mitgenommen, aber kommt dann auch mit seinen wichtigsten Werten im Leben raus. Und da gibt es dann oft wirklich so Lebensveränderungen im Alltag, im Großen und in kleinen Schritten.
Ja, cool. Das ist ja wahrscheinlich auch gerade eine super Alternative, wenn man jetzt noch nicht weiter wegreisen kann.
Ja, einfach mal so ein bisschen wegträumen und sich auch mal so ein Wochenende wieder Zeit für sich nehmen in dem ganzen Chaos.
Super. Und die Infos dafür findet man auch einfach auf deinem Blog.
Ja, also ich habe noch eine Coaching-Seite. Vielleicht könnt ihr es auch, ich glaube, bei Podcasts gibt es Shownotes, oder? Finde ich das
genau,
richtig?
Ja.
Wenn ich das alles richtig verlinken. In Erinnerung habe. Das wäre schön, genau. Weil auf meinem Reisebuch ist es nicht, aber ich habe noch eine christineneder.com-Seite. Da findet man ganz viele Infos.
Super, ja, das werden wir auf jeden Fall verlinken für alle, die jetzt Interesse dafür bekommen haben. Und ja, dann sind wir auch langsam schon am Ende. Dann danke ich dir auf jeden Fall, Christine, für deine tollen Tipps.
Gerne, immer wieder.
Dann habt noch einen schönen Tag.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.